gibt ja nichts Wichtigeres als testen und als messen, gerade wenn es um Mikronährstoffe geht, also die es einfach so machen, das ist wirklich schlecht.
Es gibt ja einige Themen, an denen scheiden sich wirklich die Geister. Die einen lieben es, die anderen mögen es nicht wirklich. Und eins dieser Themen ist heute definitiv Thema bei uns, denn es dreht sich unter anderem um Lakritz. Ich verrate schon nicht zu viel, wenn ich sage, ich mag es überhaupt nicht. Aber es gibt genug Leute, nicht nur hier in meinem Umfeld, die lieben es. Und warum das wichtig ist für unsere heutige Folge rund um das Thema Wechselwirkungen von Arzneimitteln mit Lebensmitteln und natürlich daraus möglich resultierenden Medikationsfehlern, erfahrt ihr im Laufe unseres Podcasts. Zusätzlich noch wichtig ist, dass es auch Obst geben kann, das böse ist, oder aber, dass es von Vorteil sein kann, wenn man weiß, wie hart das Leitungswasser in der eigenen Ortschaft ist. Darum dreht sich heute alles in der Folge von Impact. Mein Name ist Axel Schwarz, ich bin Apotheker und freue mich auf das heutige Gespräch mit einem der führenden Experten in Deutschland rund um dieses Thema. Ich begrüße Professor Dr. Martin Smollich. Hallo Martin.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dass das klappt.
Na dann, los geht's.
Impact, der Podcast für die Apotheke. Von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Martin Smollich hat Pharmazie und Biologie studiert und war von 2013 bis 2018 Professor für klinische Pharmakologie und Pharmakonutrition an der Matthias-Hochschule in Rheine. Seit 2018 ist er Leiter der Arbeitsgruppe Pharmakonutrition am Institut für Ernährungsmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein im schönen Lübeck. Er hat unheimlich viele Bücher geschrieben rund um das Thema Arzneimittel-Lebensmittel-Interaktion. Und eins davon, wenn ihr mal im Regal in eurer Apotheke nachschaut, werdet ihr sicherlich da auch finden mit dem Namen Smollich drauf. Ja, Martin, Biologie, Pharmazie als Studium, da kommt die Ernährung nicht ganz so oft vor. Wie ist es dann bei dir dazu gekommen?
Ja, da bin ich aus Versehen reingeschlittert. Also im Studium hat es keine große Rolle gespielt natürlich, aber ich war nach der Promotion Krankenhausapotheker und als Krankenhausapotheker habe ich natürlich einerseits gesehen, dass bei der Arzneimitteltherapie eben auch Mikronährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel eine Rolle spielen. Mhm. Der andere Schwerpunkt, was ich im Krankenhaus gesehen habe, war natürlich die ganze künstliche Ernährung, enterale und parenterale Ernährung, die dann mit da reinfloss. Und so bin ich dann aus Versehen da reingeschlittert und habe auch gemerkt, wie relevant und wie spannend dieses Thema insgesamt ist. Und das ist jetzt 20 Jahre her und seitdem eigentlich im Schwerpunkt Ernährung, Ernährungsmedizin und Mikronährstoffe.
Also das Versehen hat sich als gutes Versehen herausgestellt.
So ist das ja oft im Leben manchmal nachträglich. Da wundert man sich, wie sich so die Wege entwickelt haben.
Gerade das Thema Lebensmittel finden in der Apotheke gar nicht den Raum, den es verdient. Wie sind deine Erfahrungen, was das Thema Lebensmittel und die Interaktionen in der Apotheke betrifft?
Inhaltlich ist natürlich da ein ganz, ganz großes Potenzial da, weil wir wissen, dass eben viele Lebensmittel Wechselwirkungen verursachen mit Arzneimitteln. Umgekehrt ist es natürlich auch so, dass sich Arzneimittel auf Mikronährstoffe und auf Ernährungsfunktionen auswirken können. Und da finde ich es eben ganz wichtig, dass das Apothekenteam da auch ein Auge drauf hat und ja da beraten und gestalten kann, weil das Aspekte sind, die auch viele Patienten überhaupt nicht auf dem Schirm haben und die auch in Beipackzetteln oft überhaupt keine Rolle spielen.
Starten wir mit den Getränken. Im Vorfeld haben wir darüber gesprochen, dass er zum Beispiel wirklich mal klärungsbedürftig wäre, wie hart mein Wasser ist, weil da doch das eine oder andere an Stoff mit drin rumschwimmt, oder?
Genau, also wenn wir Medikamente einnehmen, dann soll das ja in der Regel mit Wasser passieren und das können wir mit Leitungswasser machen, aber auch mit Mineralwasser. Und beim Mineralwasser haben wir, wie der Name ja schon sagt, teilweise einen sehr hohen Gehalt an Mineralstoffen. Das sind dann vor allen Dingen zweiwertige Kationen da drin, insbesondere Calcium oder Magnesium. Und das kann natürlich zu Wechselwirkungen führen mit der Medikation. Also beim Calcium fallen mir direkt die Bisphosphonate ein, wo es zu Wechselwirkungen kommt. Das kann man jetzt nicht pauschal sagen. Das heißt, es gibt ja auch Leitungswasser oder auch Mineralwasser, was sehr kalziumarm ist. Es gibt auch sehr kalziumreiches. Also da ist es auch wichtig, drauf zu schauen, welches konkrete Wasser das ist.
Gibt es denn da irgendeinen Wert? Also gerade dann kann man sich auch als Apotheke nochmal einen kleinen, besonderen Beratungsaspekt reinbauen, wenn man sagt, hey, ich in Lübeck, ich habe beim Kalzium zum Glück einen niedrigen Wert, aber achten Sie drauf, wenn Sie das und das Medikament nehmen, beim Leitungswasser nicht doch dann 3 Liter pro Tag zu trinken. Ich übertreibe ein bisschen.
Genau, also beim Leitungswasser haben wir von den Mengen her eigentlich kein Problem. Wo das Problem ist mit den zweiwertigen Kationen, betrifft weniges vielleicht das eigene Brunnenwasser, aber eben die kalziumreichen Mineralwässer. Ne? Und das sind die, die oberhalb von 500 Milligramm pro Liter Kalzium enthalten. Die sind ja auch deklariert dann als kalziumreiches Mineralwasser. Und die sollte man für die Arzneimitteleinnahme, insbesondere mit Bisphosphonaten, eben nicht verwenden.
Zuletzt mit meinem Sohn im Supermarkt stand ich vor dem Getränkeregal und neben den klassischen Wassern, ob mit viel oder wenig Kalzium, waren dann auch Wasser, die dann aber gleichzeitig noch einen, Anführungszeichen, fast schon therapeutischen Aspekt mit im Namen trugen oder ganz besonders vitaminreich oder wenn ich dieses oder jenes Thema mit mir herumtrage, sollte ich dieses Wasser trinken. Wie siehst du hier die Entwicklung und vor was gilt es vielleicht aufzupassen?
Naja, also da gibt es ja Dinge wie Immunwasser zum Beispiel, das fällt mir als erstes ein. Das ist wichtig im Kopf zu haben, dass das Marketing ist. Ne? Also da haben wir oft Vitamingehalte drin, die praktisch keine Rolle spielen, die nur so sind, dass der Health Claim damit draufkommt oder draufkommen kann, wenn überhaupt. Es ist nicht so, dass bei dem, was wir im Supermarkt kaufen können, bei diesen Vitaminwässern irgendwas gesundheitlich kritisch ist, sondern das ist eher umgekehrt, dass die große Gefahr eher darin besteht, dass die Leute denken, mit so einem Wasser sind sie gut mit Vitaminen versorgt, wo sie eigentlich vielleicht ein Mikronährstoffpräparat bräuchten.
Kann ich dir nur zustimmen. Gleichzeitig ist aber natürlich das Thema der isotonischen Getränke, der Durstlöscher, wie sie ja dann auch immer gleich genannt werden, auch in vieler Leute Munde. Gibt es auch hier eine Problematik, was Wechselwirkungen oder dann auch Medikationsproblematiken betrifft?
Nee, eigentlich nicht, wenn die alkoholfrei sind. Also wir haben natürlich jetzt, wenn wir das ernährungsmedizinisch uns angucken, Alkohol, was eine Rolle spielen würde, oder bei den isotonischen Getränken, die können oft auch relativ zuckerreich sein. Das sind Dinge, die natürlich nicht so günstig sind, aber in Bezug auf Wechselwirkung sind die nicht grundsätzlich problematisch, außer die sind dann wieder mit Kalzium insbesondere angereichert, wo es dann zu den genannten Wechselwirkungen kommen kann.
Du hast das die nächste Getränkegruppe mir fast schon vorne weggenommen, den Alkohol. Da gibt's natürlich das eine oder andere, was eigentlich jeder Apotheker schon mal gelernt hat. Und da hieß es dann immer, ja bloß nicht mit Antibiotika. Da hat sich aber auch ein bisschen was getan oder der Wald ein bisschen gelichtet, oder?
Genau, also das ist sowas, was sie in den letzten Jahrzehnten eigentlich fortgetragen hat in der Lehre. Auf keinen Fall Alkohol und Antibiotika kombinieren. Das ist heute praktisch nicht mehr relevant. Das hat eher die historische Geschichte, dass früher bei den Cephalosporinen vor Jahrzehnten, bei den Erstgeneration Cephalosporinen, dass es da zu Wechselwirkungen gekommen ist. Und auch da sehe ich bei vielen Patienten, dass bei diesen Wechselwirkungen sie denken, dass das Antibiotikum unwirksam wird. Auch das war damals gar nicht der Fall, sondern das kam mal zu Unverträglichkeitsreaktionen, zu Kopfschmerzen und so weiter. Das spielt heute gar keine Rolle mehr. Wenn man auf diese Wechselwirkungen achtet, Alkohol und Antibiotika, ist das heute eigentlich nur noch das Doxycyclin, was übrig geblieben ist. Und da kann es sein, dass die Wirksamkeit von Doxycyclin bei einer systemischen Therapie eben durch Alkohol reduziert wird. Da muss man aber auch schon 3-4 Bier am Tag trinken oder mindestens eine halbe Flasche bis eine Flasche Wein. Also das ist nicht so, okay, wenn man da mit einer Weißweinschorle einmal anstößt, dass da irgendwie jetzt Doxycyclin nicht mehr wirkt. Und bei den anderen Antibiotika spielt sowieso keine Rolle. Als Disclaimer muss ich natürlich trotzdem dazu sagen, egal, wenn man irgendein Antibiotikum einnimmt, bedeutet das, man hat eine Indikation hoffentlich, also eine bakterielle Infektion. Und dann ist es sowieso nicht so günstig, viel Alkohol zu trinken, weil es den Körper zusätzlich schwächt. Aber das hat ja nichts mit einer Wechselwirkung zu tun.
Du hast es ja am Anfang auch schon gesagt, im besten Fall nehmen wir Arzneimittel natürlich mit dem Wasser ein. Tatsächlich, die Praxis zeigt uns, und das kriegen wir auch immer wieder als Rückmeldung in der Apotheke, dass es unter anderem dann auch mal dass die Weißweinschorle sein kann, die du gerade angesprochen hast. Gibt es Stoffgruppen oder spezielle Wirkstoffe, wo du sagst, das ist tatsächlich wirklich das absolute No-Go, oder ist da vielleicht auch nochmal was Neues in den letzten Jahren aufgepoppt, was vielleicht doch nicht in jeder Apotheke als Thema präsent ist?
Eigentlich nicht, das sind ja die alten Bekannten. Also das Grundsätzliche ist ja, dass alles, was eine stark sedierende Wirkung hat, also wenn wir an Opioid-Analgetika denken, auch Cholin zum Beispiel, die ganzen Opiate, sedierende Neuroleptika, Antidepressiva, auch H1-Antihistaminika, dass diese sedierende Wirkung natürlich durch Alkohol verstärkt wird. Und das merkt man so ein bisschen, aber wo es wirklich gefährlich werden kann, ist es ja insbesondere bei den Opioiden. Also wenn wir hochdosierte Opioide haben oder auch bestimmte Antikonvulsiva und dann abendliche Einnahme und dann wird abends noch eine ganze Flasche Rotwein getrunken, das kann schon sehr gefährlich sein. Ansonsten haben wir Einzelsachen, also aber auch das ist eigentlich bekannt. Das Beispiel sind dann daneben die NSAR. Da haben wir ein erhöhtes Risiko für eben gastrointestinale Blutungen, wenn wir Alkohol mit Ibuprofen oder ISS oder Naproxen kombinieren. Oder anderes Organsystem ist ja die Leber. Alkohol ist nicht gut für die Leber. Ja. Das heißt, wenn wir Alkohol kombinieren mit Arzneistoffen, die auch hepatotoxisch sein können, also Paracetamol oder Methotrexat, erhöht sich natürlich dann kumulativ das Risiko für die Hepatotoxizität.
Also bleibt sozusagen abschließend weiterhin zu sagen, Alkohol ist da natürlich nicht der beste Partner für die Einnahme von Arzneimitteln.
Genau, da ist es nicht das Beste. Und bei Opioiden kann es wirklich gefährlich sein.
Doxycyclin hast du vorher auch schon angesprochen, Martin. Dabei fällt mir natürlich auch immer sofort das Calcium ein, das da ja wirklich in seiner Kräftigkeit und Wirkung dann doch für eine starke Veränderung der Wirksamkeit sorgt. Das Thema Milch spielt dann da ja im großen Kontext noch eine Rolle. Hier sind wir wieder beim Thema Calcium. Ist denn die Milch ansonsten für andere Themen noch drastisch oder auch relevant, die auch neben dem Klassiker Tetracyclin nicht unbedingt in jeder Apothekerskopf herumschwirrt?
Ja, da sind wir auch wieder, wir haben eben in der Milch nicht nur das Calcium, sondern auch das Casein. Und das Casein kann auch nochmal Wechselwirkungen machen, also als Milchprotein. Und das sind neben bestimmten Antibiotika, hast du gerade gesagt, aber auch bestimmte Fluorchinolone, wobei ich immer davon abraten würde, zu differenzieren. Also wenn ich jetzt ins Detail gehen würde, ist das bei unterschiedlichen Fluorchinolonen ist das Wechselwirkungsrisiko unterschiedlich stark, aufgrund der unterschiedlichen chemischen Struktur. Da würde ich aber nicht differenzieren, sondern in der Beratung immer sagen, wenn das ein Fluorchinolon ist, mindestens 2 Stunden Zeitabstand zu Milch, zu Milchprodukten, weil sonst die Resorption gehemmt wird, weil sonst auch die Gefahr besteht, dass das beim Patienten irgendwie durcheinander geht. Ne? Dann weiß der nicht mehr, welches war das da und deshalb einfach am besten nicht kombinieren. Dann haben wir natürlich bei Milch auch wieder die Bisphosphonate durch das Calcium. Genau, das sollte man auf dem Schirm haben.
Aber gut, dass du nochmal diese Verallgemeinerung nochmal rausstellst, weil das sorgt dann auch wieder für mehr Sicherheit am HV-Tisch für die Apothekenteams.
Genau, also das ist ja so eher von mir ein pragmatischer Ansatz. Die reine Wissenschaft ist ja auch, wenn wir bei den Antidepressiva sind, zum Beispiel und Alkohol, aber auch hier bei den Milchprodukten, dass man sagt, naja, es ist bei unterschiedlichen Wirkstoffen unterschiedlich stark. Aus meiner Praxiserfahrung, ich habe ja auch Patientinnen und Patienten, sage ich immer einfach, alle Antibiotika komplett Zeitabstand mit Milch und Milchprodukten, wohl wissend, dass das pharmakologisch nicht bei jedem erforderlich ist, aber das ist einfach ein Sicherheitsmechanismus und das ist ja nicht lebensnotwendig, morgens während Antibiotikatherapien Joghurt zu essen.
Wobei es dabei Kaffee schon den einen oder anderen gibt, der ohne seine Milch dann nicht so gerne startet.
Das ist so, genau. Und da muss man sich dann überlegen, wo man da die Abstriche machen möchte. Genau.
Aber so gesehen ist mir jetzt relativ einfach die Überleitung zum Thema Koffein gefallen, weil das natürlich auch ein großes Potenzial an Wechselwirkungen in sich trägt und da natürlich auch in jedem Apothekerkopf sofort irgendwas aufploppt. Was ist bei dir da so das Charismatischste sozusagen an Koffeinwechselwirkung?
Ja, also muss man 2 Sachen auch differenzieren. Das eine, was direkt einfällt, ist natürlich Koffein. Warum konsumieren wir das überhaupt? Das soll ja ein bisschen wacher machen und aufputschen. Das heißt, alles, was das Gegenteil verursachen soll, also Schlafmittel und Beruhigungsmittel und so weiter, kann natürlich in der Wirkung abgeschwächt werden. Daneben die 2. Gruppe sind ja pharmakokinetische Wechselwirkungen. Also Koffein wird ja über CYP1A2 metabolisiert. Das heißt, wir haben theoretisch eine Wechselwirkung mit allen Arzneistoffen, die über CYP1A2 mit metabolisiert werden. Wir wissen aus den letzten Jahren durch neuere Daten, dass das aber nur für sehr wenige Wirkstoffe wirklich relevant ist, weil die meisten Arzneistoffe auch über andere CYP-Enzyme da alternative Wege haben. Wofür Koffein relevant ist bei der Wechselwirkung, was mir also als erstes einfällt, sind die beiden Theophyllin und Methotrexat. Clozapin könnte man vielleicht auch noch dazu nehmen. Beim Theophyllin ist es so, also Kombination mit Koffein erhöht den Theophyllinspiegel, dadurch mehr Nebenwirkung. Und Theophyllin hat eine sehr geringe therapeutische Breite, deshalb ist das da schon relevant. Beim Clozapin ist es der gleiche Mechanismus, auch da erhöhte Clozapinspiegel mit Nebenwirkung. Und beim Methotrexat ist es so, da haben wir bei einem hohen Koffein, also Kaffeekonsum, aber auch andere koffeinhaltige Getränke, eine reduzierte Methotrexatwirkung. Also das wären so die ersten drei, die mir einfallen würden. Praxisempfehlung wäre jetzt hier auch wieder, das sind hier alles keine zeitlich begrenzten Therapien für ein paar Tage. Theophyllin, Clozapin, Methotrexat, das sind ja in der Regel Dauertherapien. Und da ist das Entscheidende, den Konsum von koffeinhaltigen Getränken konstant zu halten. Also weder Exzess zu machen, noch, was ich auch in der Praxis gesehen habe, wenn die Fastenzeit ist und wenn die Leute sehr viel Kaffee trinken und dann auf einmal statt 2 Liter am Tag 0, das kann hier schon gravierende Auswirkungen auf die Wirksamkeit haben. Aber umgekehrt bedeutet das, man braucht keine Angst haben vor Kaffee, sondern das Wichtige, konstante Verzehrgewohnheiten, weil die Arzneimittel natürlich dann darauf eingestellt sind.
Ja, jetzt kommen wir noch zum bösen Obst sozusagen, dem Grapefruitsaft.
Ja, das ist ja auch ein Klassiker. Eigentlich, ich habe früher selber gedacht, wozu muss ich das lernen, weil Grapefruit habe ich früher nie irgendwie gegessen und getrunken, schmeckt eh total bitter, aber man sieht schon, dass das viele Menschen gerne machen.
Ich zum Beispiel.
Und deshalb sollte man es auf dem Schirm haben. Was man auch nie vergessen sollte, den kleinen Bruder von Grapefruit ist ja Pomelo, und die sind botanisch so verwandt, dass alles, was wir über Grapefruit sagen, das gilt genauso für Pomelo. Und genau, der Mechanismus ist ja einfach, dass wir da eine irreversible Hemmung haben von CYP3A4-Enzymen, aber auch anderen Transportenzymen in der Darmmukosa. Und die Besonderheit dieser Wechselwirkung, anders als bei allen anderen Wechselwirkungen, ist, dass die sehr, sehr lange anhält. Also bei Grapefruit, da haben wir so eine Suizidhemmung der Enzyme. Das hält 15, 20, 25 Stunden an. Also das bedeutet, wir haben einfach, wenn wir morgens ein Glas Grapefruitsaft trinken, auch diese Mengen spielen schon eine Rolle, trotzdem bei einer abendlichen Einnahme 12 Stunden später noch eine Wechselwirkung. Das ist ja bei allem anderen nicht so. Also das sollte man im Kopf behalten. Und wenn man sich jetzt überlegt, also CYP3A4 spielt hier die zentrale Rolle. Die Hemmung CYP3A4 ist natürlich mit das wichtigste Enzym für den Arzneimittelmetabolismus. Ja. Und deshalb haben wir potenziell sehr, sehr viele Wechselwirkungen. So, und da kann man jetzt verschiedene Schlüsse draus ziehen. Das eine ist, wo ich eher so zu tendiere, das Pragmatische, dass man sagt, wenn eine Arzneimitteltherapie da ist, am besten auf Grapefruit und Pomelo komplett zu verzichten, dann ist man auf der sicheren Seite. Wenn man jetzt Menschen hat, die eine Dauertherapie haben mit einer Medikation und die sagen, ich brauche das unbedingt jeden Morgen Grapefruitsaft, sonst kann ich kaum leben, dann kann man sich als Fachpersonal natürlich die Mühe machen und gezielt die Medikation checken. Das ist aber was, wo dann eben da pharmazeutische Expertise gefragt ist, wo man dann wirklich sagen muss, das, was ich Ihnen jetzt sage, das ist geprüft. Das gilt nur für diese Medikamente, die Sie jetzt einnehmen. Wenn Sie was anderes einnehmen, müssen wir das wieder neu prüfen, weil es da eben anders sein kann. Und genau, das könnte man dann prüfen. Und man kann ja auch Schwerpunkte setzen bei Grapefruit. Bestimmte Wirkstoffe, die dann mit einer sehr geringen therapeutischen Breite haben, eben sehr, sehr hohes Wechselwirkungspotenzial.
Einerseits ein wichtiger Hinweis, auch ein gleicher kleiner Querverweis hin zu einer unserer anderen Folgen mit Margit Schlenk, wo es auch um die Medikationsanalyse im Rahmen der pharmazeutischen Dienstleistungen gegangen ist. Also auch hier immer den Fokus auf die Getränke zu halten und gleichzeitig der persönliche Aspekt, ohne jetzt zu viel zu verraten, Grapefruit sollte ich reduzieren. Aber letztendlich sind es ja dann, was das Thema Obst oder auch fruchtsafthaltige Getränke betrifft, ist die Gefahr einer Wechselwirkung sonst, bis auf die beiden gerade genannten, aus deiner Sicht eher überschaubar beziehungsweise nicht wirklich beratungsrelevant.
Genau, also Alkohol, egal in welcher Form, ist für viele relativ schlecht und Grapefruit halt auch. Und alles andere, da wird ja oft dann spekuliert, wie ist das dann, wenn ich Caipirinha trinke, da haben wir auch noch Limetten drin, oder wenn ich einen O-Saft trinke und so. Da kann ein Restrisiko nicht ausgeschlossen werden, aber diese Effektstärken, das wissen wir schon, wenn da Wechselwirkungen sind, sind vernachlässigbar gering. Also da lohnt sich schon, sich auf dieses Häufige zu konzentrieren.
Gut, von der flüssigen Nahrung kommen wir nun zur festen sozusagen. Und ja, hier war gerade auch so in der Vorbereitung ja für mich auch noch ein relevanter Punkt, die wachsende Zahl an Menschen, die sich von den Anführungszeichen einer klassischen deutschen Ernährung hin zu einer ausschließlich vegetarischen oder gar veganen Ernährung hin entwickelt haben. Und diese Zahl steigt ja auch kontinuierlich und findet in der Apothekenpraxis sicherlich da und dort schon auch statt, dass man sich dieser Situation bewusst macht, dass man hier auch dann eventuell mal eine Nachfrage stellt. Aber müsste das Thema, ich nenne es jetzt Vegetarismus oder veganes Essverhalten, eine größere Rolle spielen in den Apotheken aus deiner Sicht?
Schwierig. Also deshalb schwierig, muss ich kurz ausholen, weil man Ernährungsempfehlungen oder auch Supplementationsempfehlungen nicht grundsätzlich in die Schubladen einteilen kann, vegan, vegetarisch und Fleischesser. Damit meine ich, es ist nicht so, dass die Fleischesser, die wir haben, die Omnivoren, Mikronährstoffen insgesamt und auch Makronährstoffen optimal versorgt sind und Vegetarier und Veganer haben dann Mangel, sondern wir wissen ja, dass auch ganz viele Menschen, die sich omnivor ernähren, ganz viele Defizite haben, Mikronährstoff- und Makronährstoffmängel. Umgekehrt ist es oft so, dass gerade Veganerinnen sehr genau über ihre Ernährung Bescheid wissen, sehr viel auch analysieren und das führt dann dazu, dass die oft besser versorgt sind als die Leute, die fünfmal in der Woche Fleisch essen. Aber es ist natürlich wichtig, so eine Grobabschätzung machen zu können. Und da ist bei Veganerinnen, Veganern das zentral, woran man denken muss, ja Vitamin B12. Also man kann potenziell alles über pflanzliche Lebensmittel decken, wenn man es richtig macht. Aber Vitamin B12 muss zwingend supplementiert werden. Und alles andere ist immer so relativ. Das heißt, wir haben auch bei vegan-vegetarischer Ernährung häufiger als sonst durchschnittlich Defizite bei Eisen zum Beispiel oder bei Zink oder bei Omega-3-Fettsäuren. Aber das kann im Einzelfall komplett unterschiedlich sein. Also deshalb kann man da nur seriöse Empfehlungen geben, wenn man mit dem Einzelmenschen spricht und sich anschaut, wie ist die spezifische individuelle Ernährung.
Ein Bestandteil von vegetarischer Ernährung, der relativ häufig vorkommt, ist ja auch das Soja, das ja doch auch bei dem einen oder anderen eine ordentliche Rolle spielen kann. Hierbei ist uns in der Vorbereitung, in der Recherche auch das Thema Auswirkungen von Soja auf die Schilddrüse und auf L-Thyroxin aufgeploppt. Das hatte ich tatsächlich in der Apotheke bisher gar nicht so auf dem Schirm.
Das stimmt. Also grundsätzlich ist Soja ein extrem hochwertiges pflanzliches Protein. Das ist in der Proteinqualität durchaus mit Rinderfilet vergleichbar. Also essentielle Aminosäuren, Aminosäuremuster. Deshalb, wenn man wenig Fleisch isst, Soja eine sehr hochwertige Proteinquelle. Gibt ja auch verschiedene Lebensmittel, nicht nur die Drinks, sondern auch Tempeh und Tofu und andere Zubereitungen, Sojaflakes. Also es ist eine sehr, sehr gute, ernährungsmedizinisch gute Quelle für Protein. Mit der Schilddrüse gibt es tatsächlich eine Wechselwirkung und das ist auch der Grund, warum für Kleinkinder eine sojareiche Ernährung nicht empfohlen wird, weil da diese Wechselwirkung mit der Schilddrüse besonders relevant ist. Und dahinter stehen verschiedene Mechanismen. Das eine ist, dass die Soja-Isoflavone, die ja natürlicherweise enthalten sind, die Jodaufnahme im Darm kompetitiv hemmen können. Und dazu kommt noch ein zweiter Mechanismus, dass diese Isoflavone sogar einzelne Schilddrüsenhormone bei der Synthese der Schilddrüsenenzyme hemmen. Also ein doppelter Mechanismus, der dann dazu führt, dass die Bildung von Schilddrüsenhormonen reduziert wird. Und was zusätzlich auch noch eine Rolle spielt bei Menschen, die schon irgendwas an der Schilddrüse haben, eine Unterfunktion und L-Thyroxin supplementieren oder einnehmen, dass dieses L-Thyroxin auch durch die Isoflavone in der Resorption gehemmt wird. Also deshalb Soja und Schilddrüse sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
Also auch dann ein ganz wichtiger Punkt, den ich dann auch in der Beratung zum Schilddrüsenprodukt auch ansprechen kann und da dann auch den Hinweis auf den Arztbesuch nochmal lege, dass ich sage, weiß Ihr Arzt Bescheid, dass Sie in Anführungszeichen viel Soja essen.
Genau, also praktisch übersetzt, was bedeutet das? Es ist bei Menschen, die L-Thyroxin einnehmen. Auch da, ähnlich wie wir es beim Kaffee gesagt haben, man sollte auf regelmäßige Verzehrgewohnheiten achten, weil das L-Thyroxin ist ja eine Dauertherapie und die Dosis wird angepasst und wir haben ja diese Resorptionshemmung. Und wenn ich jeden Morgen Sojaflakes esse oder jeden Tag eine Portion Tempeh und jeden Morgen auch mein L-Thyroxin nehme, das ist kein Problem, weil dann wird die L-Thyroxin-Dosis von 75 auf 100 angepasst oder so und das ist dann überhaupt kein Problem. Man darf nicht auf einmal eine Soja-Diät machen oder umgekehrt drastische Veränderungen ansonsten. Der zweite Punkt ist, wenn schon eine Schilddrüsenunterfunktion da ist oder Hashimoto-Thyreoiditis da ist, dann sollte man Soja-Exzesse meiden. Also auch das bedeutet nicht, dass man niemals irgendwie Sojaflakes essen darf oder sowas, aber man sollte nicht jetzt jeden Tag 300, 400 Gramm Tofu essen, wenn man schon eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Ansonsten ist es kein Problem, wenn man mit der Schilddrüse keine Erkrankung hat.
Wir haben auch das Thema Vitamin-K-haltige Lebensmittel gestreift. Ich meine, das Thema Marcumar ist natürlich heute bei den Patienten nicht mehr ganz so vordringlich, wie es das früher einmal war. Nichtsdestotrotz ist diese Frage immer wieder mal in den Apotheken da. Darf ich das? Soll ich das? Muss ich das? Ich reiche die Frage einfach weiter an dich.
Ja, also die Frage ist leider noch nicht ausgestorben. Ich meine, es gibt ja auch noch Makuma, trotz aller neuen Substanzen. Menschen sind darauf eingestellt. Und ich erlebe selbst auch immer noch Patientinnen, Patienten, die vom Arzt kommen mit der Empfehlung, wenn sie Makuma, Fenprokumon einnehmen, dann möglichst wenig Vitamin K über die Nahrung. Das bedeutet ja, was früher eine Makuma-Diät war, möglichst wenig grünes Gemüse. Und das ist völlig überholt. Also es gibt überhaupt keinen Grund dafür, bei Makuma-Einnahme jetzt auf grünes Gemüse wegen enthaltenem Vitamin K zu verzichten. Was man schon sagen kann, ist auch hier wieder drastische, stark einseitige Ernährungsumstellung zu vermeiden. Ich meine, bei Makuma wird ja auch die INR gemonitort. Ne? Also wenn ich jeden Tag ein Kilo Salat esse und ich höre dann auf und gehe auf eine Paleo-Diät, das ist schlecht für die Umstellung oder umgekehrt genauso. Ne? Wenn ich auf einmal anfange in der Fastenzeit, ich esse sonst nie grünes Gemüse, auf einmal ein Kilo Salat zu essen. Das kann schon was mit der Makuma-Wirkung machen. Aber ansonsten in verzehrüblichen Mengen und relativ gleichbleibend ist überhaupt kein Problem.
Wenn ich jetzt schon dich hier als Experten sitzen habe, das Thema Vitamin D und D3 ist ja immer wieder und zum Glück aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtig und präsent in den Apotheken. Aber auch häufig kommt dann die Frage der Patientinnen und Patienten, ich hätte gerne aber noch ein K2 mit dabei. Aus meinen Fortbildungen und dem, was ich so gelernt habe, gibt es da sowohl als auch Fraktionen. Wo bist du zu Hause oder wie ist deine Meinung zu diesem Thema?
Na, pragmatisch. Pragmatisch wie bei allem. Also das ist so... Die Evidenz dafür, dass man zusätzlich überhaupt K2 supplementieren muss zum Vitamin D, die ist sehr, sehr gering und fragwürdig. Es ist einfach so physiologisch, dass damit die Vitamin-D-Wirkung optimal funktioniert, dann brauchen wir Magnesium, brauchen wir auch Vitamin K2. Aber man braucht schon einen sehr drastischen Vitamin K2-Mangel, damit es da zu einer Beeinträchtigung kommt. Mhm. Oder auf der anderen Seite, wir müssen Vitamin D extrem hoch dosieren. Also das sind dann so 10.000, 20.000 Einheiten über Monate pro Tag. Ne? Wo man sagen würde, ja, da ist auch ein erhöhter Bedarf an K2 da. Also wenn ich die normalen Dosierungen habe an Vitamin D, 1.000, 2.000 bis 4.000 Einheiten pro Tag, gibt es keinen Grund, Vitamin K2 zusätzlich einzunehmen. Ne? Auf der anderen Seite, deshalb sage ich ja pragmatisch, es schadet auch nicht. Also wenn man dann ein besseres Gefühl hat, kann man das machen, aber das ist medizinisch nicht erforderlich.
Ich bin ja grundsätzlich dem Essen zugeneigt, um es jetzt mal so zu formulieren. Bei einer Sache bin ich aber ganz glücklich, dass ich es nicht mag und das ist Lakritz. Gab es hier im Team auch unterschiedliche Meinungen dazu. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Natürlich interessiert mich als erstes mal, zu welcher Fraktion gehörst du?
Ich finde es furchtbar.
Yes. Ich habe noch jemand auf meiner Seite.
Ja, da scheiden sich die Geister. Also das ist hier, wenn die, gibt es ja immer diese Gummibärchenboxen, wo auch ein bisschen Lakritz drin ist. Das ist immer das, was übrig bleibt, was hier keiner essen will. Alles andere ist sofort weg.
Das würde hier nicht passieren. Ja, das kann ich hier so verraten. Nein, aber Lakritz, Bluthochdruck ist natürlich da noch ein Schlagwort, auch wenn jetzt das, wie gesagt, die Nation spaltet, aber die Auswirkungen darf ich dann am HV im Beratungsgespräch schon nochmal anbringen, oder?
Genau, also das ist ja was ganz Interessantes, weil wir da auch einen seit lange bekannten spezifischen Mechanismus haben. Also Lakritz enthält ja Süßholzwurzel und da ist das Glycerin enthalten und das wird dann gespalten und die Glycerinsäure hemmt dann ein bestimmtes Enzym, wodurch halt mehr Cortisol in der Nebennierenrinde ist und das führt ja physiologisch zu einer Blutdrucksteigerung. Mhm. Jetzt ist ja die entscheidende Frage, also dieser Mechanismus ist bekannt, wie viel Lakritz muss ich essen, damit das zu diesen wirklich auch relevanten Effekten kommt. Ja. Und da haben wir auch Empfehlungen vom Bundesinstitut für Risikobewertung, die sagen, bis 100 Milligramm pro Tag Glycerin ist unbedenklich. Das entspricht 100 Gramm bis 150 Gramm normaler Lakritz. Oder es gibt ja auch für die ganz hartgesottenen so Starklakritz, hat einen höheren Gehalt. Das steht dann aber auch auf der Packung drauf. Okay. Das wären dann so 15 bis 50 Gramm Starklakritz pro Tag. Und ab dann hat man einen messbaren Effekt auf den Blutdruck. Dass es jetzt wirklich dazu kommt, dass der Blutdruck um 5 bis 10 Millimeter Hg ansteigt, wo wir sagen, das hat auch gesundheitliche Auswirkungen, da muss man so pro Tag 200, 250 Gramm Lakritz essen. Okay. Und das ist möglich, ja natürlich, aber das ist, glaube ich, nicht die übliche Verzehrmenge. Und ernährungsmedizinisch wäre dann auch wieder die Anmerkung, also 200 Gramm Lakritz pro Tag, da ist neben dem Glycerin der Zucker und das Salz, was da enthalten ist, wahrscheinlich das größere Problem, das darf man ja nicht vergessen. Bedeutet aber, jetzt pragmatisch wieder zusammengefasst, Sicherheitshalber auf den regelmäßigen Verzehr von Filakrit sollten Menschen verzichten, die sowieso schon Bluthochdruck haben, also auch in der Apotheke. Ne? Bluthochdruck ist eine häufige Indikation. Herz-Kreislauf-Erkrankung, Menschen mit einem schlecht eingestellten Diabetes und wo man es auch sicherheitshalber sagt, sind Schwangere, aber auch da geht es um 100 bis 200 Gramm pro Tag.
Vielen herzlichen Dank, aber noch mehr Gründe, warum ich Lakritze weiterhin nicht mag. Eindeutig. Stark Lakritze.
Es gibt keinen Grund, warum man das machen müsste.
Okay, gut. Wir waren vorher, haben wir das Thema Supplementierung auch schon so mal gestreift. Du hast es schon da und dort angesprochen, auch was die Ernährungen betrifft. Es gibt ja so die üblichen Verdächtigen, die in der Apotheke so aufploppen, die man dann auch so von seinem Beratungswissen her überwiegend kennt. Ob das jetzt halt die PPIs sind, Pantoprazol, Omeprazol, aber auch die Antiepileptika, Diuretika. Metformin ist auch immer ein dankbares Beispiel. Gibt es irgendwas, was aus deiner Sicht zu dieser Liste unbedingt dazugehört, wo wir in der Apotheke Beratungsleistung bringen können?
Naja, das waren jetzt schon die wichtigsten, würde ich sagen, die du gesagt hast. Und ich finde es auch da relevant, dass man die wichtigsten im Kopf hat, weil es gibt natürlich immer irgendwelche Spezialfälle oder so, aber das Häufige ist häufig und die sollte man auf dem Schirm haben. Was ich vielleicht noch zusätzlich sagen würde, ist bei bestimmten Therapien das Vitamin D. Das wäre bei allen Patientinnen und Patienten, die eine dauerhafte, auch höher dosierte Cortisontherapie haben, Glukokortikoide, das führt zu einer Vitamin D-Verarmung oder bei onkologischen Patienten, auch durch die onkologische Therapien oder auch Patienten mit einer Statintherapie. Ja. Oder auch Diabetiker, weil Insulinsensitivität wird durch optimal Vitamin D-Versorgung verbessert, bei den Statinen auch weniger Nebenwirkungen, die Wirksamkeit verbessert. Genau, das wären so die wichtigen Dinge. Was mir auch einfällt, ist bei Diuretika, die wirken natürlich dadurch, dass die bestimmte Nährstoffe vermehrt ausscheiden. Und da darf man aber nicht den Fehler machen. Oft ist das ja über Kalium, dass man sagt, das habe ich auch bei Patienten häufiger erlebt, dass sie wissen, ich habe ein Diuretikum, da wird mir Kalium ausgeschieden, ich muss Kalium supplementieren, holen sich die Kaliumbrausetabletten. Es gibt ja auch kaliumsparende Diuretika. Ne? Und wenn die dann eine Umstellung der Medikation zum Beispiel haben oder die sagen der Ehefrau oder dem Ehemann, ich habe ein Diuretikum, ich nehme jetzt Kalium und die andere kriegt halt ein kaliumsparendes Diuretikum, dann kann das zu einer Kaliumüberversorgung führen. Also deshalb, da finde ich es wichtig zu differenzieren bei Diuretika, wann macht Kaliumsupplementation Sinn und wann nicht.
Aber ich höre auch so ein bisschen raus, dass es dir immer da auch mehr darum geht, den spezifischen Fall sich anzugucken. So Gießkannenpräparate, die es ja natürlich einen riesen Markt dafür gibt, brauchen wir nicht drüber reden, aber da bist du kein so großer Freund davon.
Auf keinen Fall und zwar nicht aus ideologischen Gründen, sondern weil die Daten das einfach so zeigen. Das heißt also, es gibt ja auch Ansätze, wo man sagt, das ist im Prinzip eine medikationsspezifische Supplementation, dass wir sagen, jeder Patient mit einem PPI, der braucht auch B12 oder jeder Patient mit Metformin braucht B12 und so weiter. Also dass man sich an der Medikation ausrichtet und das ist nicht nur meine eigene Erfahrung, sondern es gibt auch die Daten, die zeigen, das ist eine Red Flag. Patienten, die Metformin und oder vielleicht sogar PPIs bekommen, die haben häufig, überdurchschnittlich häufig einen B12-Mangel, aber eben nicht alle. Das heißt, wir sollten, ich meine, das ist ja auch pharmazeutische Expertise, wir sollten wissen, bei PPI-Einnahme ist B12 oft im Defizit, aber nicht immer, das kenne ich selber aus den Fällen. Und deshalb sollte man diesen Patienten sagen, sie nehmen darauf PPI ein, wichtig mal B12 und das aktive B12 Holo-TC messen lassen. Und wenn es im Defizit ist, dann gezielt supplementieren, aber nicht einfach ohne Messen sagen, jeder PPI-Patient braucht B12, weil das stimmt einfach nicht.
Gibt es ja inzwischen auch immer mehr Apotheken, die dann auch Bluttests auch vor Ort anbieten, wo ja auch die Tests einigermaßen valide sind, jedenfalls meines Wissens nach. Ist das eine Entwicklung, die du aus deiner Sicht für sinnvoll hältst?
Grundsätzlich ja. Also es gibt ja nichts Wichtigeres als Testen und als Messen, gerade wenn es um Mikronährstoffe geht. Also die es einfach so machen, das ist wirklich schlecht. Ne? Ich meine, da muss man natürlich schon die Anmerkung machen, man kann viele Sachen messen und nur wenig davon ist oder nicht alles davon ist sinnvoll. Ne? Also man muss sich schon ein bisschen mit der Thematik beschäftigen, weil man ja Dinge im Blut nachweisen kann. Was fällt mir ein? Zink zum Beispiel kann man sehr gut im Blut messen, ist aber überhaupt nicht aussagekräftig und Magnesium genauso. Während andere Dinge wie Vitamin D, ne, oder auch Vitamin B12 kann man sehr gut messen und die sind aussagekräftig.
Wir haben ja eben das Thema Wechselwirkungen durch Ernährung, durch Getränke, durch feste Nahrung, durch leckeres Essen. Gibt es irgendwas, wenn wir jetzt zurückblicken auf die letzten Minuten, was wir noch vergessen haben, was dir noch ganz besonders am Herzen liegt?
Also das waren die wichtigen Sachen. Genau, mir fallen jetzt noch ganz viele Details ein, aber ich finde es immer wichtig, sich wirklich im Alltag auf die großen, häufigen Sachen zu fokussieren. Und Details kann man im Einzelfall immer nochmal nachlesen.
In einem deiner Bücher zum Beispiel. Da steht natürlich alles.
In einem der Bücher.
Alles drin. Ja, Martin, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich denke, wir haben wirklich den Bereich sehr, sehr schön abgedeckt. Und wenn selbst du sagst, dass dir nichts mehr einfällt, glaub, dann waren wir doch sehr umfassend. Vielen lieben Dank an dieser Stelle und ich wünsche dir alles Gute.
Auch so, danke. Hat mich gefreut.
Und damit sind wir hier bei Impact am Ende unserer Reihe zu den Medikationsfehlern gekommen. Ich für mich habe wahnsinnig viel mitnehmen können, ich hoffe ihr auch. Und ja, falls es noch Dinge gibt, über die wir unbedingt sprechen sollten, dann schreibt uns gern an redaktion@gesundheit-hören.de. Danke an dieser Stelle auch nochmal an alle Expertinnen und Experten, mit denen wir gesprochen haben und natürlich an den Avoxa Content Service für die sehr gute Zusammenarbeit. Ja, und wenn ihr jetzt natürlich noch richtig Lust auf Podcasts zu Gesundheitsthemen bekommen habt, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dann schaut doch mal vorbei auf gesundheit-hören.de. Da gibt es noch ganz viele andere Podcasts zu entdecken. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Servus.
Impact, der Podcast für die Apotheke. Von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.